Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es darum, wie ethisch-juristische Rahmenbedingungen gestaltet sein müssten, um die Sexualität von Menschen mit komplexer Behinderung, die in stationären Wohneinrichtungen leben, zu unterstützen und zu fördern. Sie hören Ausschnitte aus einer Podiumsdiskussion unserer Tagung Sexualität und Körperlichkeit bei Menschen mit komplexer Behinderung im April 2024 in München. Moderiert wird die Diskussion von Dr. Anna Zuleger, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Stiftung Leben pur. Viel Spaß!
Ich würde jetzt gerne zum allerletzten inhaltlichen Block unseres heutigen Tages überleiten, nämlich zu der Podiumsdiskussion, in der wir gerne viele Inhalte, die heute besprochen wurden, im Diskurs miteinander, unter den Gästinnen, aber auch mit Ihnen zusammenfassen, weiterführen und diskutieren. Ich würde dafür sehr, sehr gerne unsere Gäste begrüßen. Die allererste Person, Herr Professor Dr. Sven Jennes. Er ist Professor für Körperbehindertenpädagogik am Institut für Rehabilitationswissenschaften an der HU in Berlin und ist einer unserer Gäste auf dem Podium. Herzlich willkommen, Herr Jennes. Als nächstes freue ich mich sehr, Frau Karen Stumpf begrüßen zu dürfen auf dem Podium. Herzlich willkommen, Frau Stumpf. Sie ist Geschäftsführerin bei Leben mit Behinderung Hamburg, dem Elternverein e.V. und kommt, wie gesagt, aus Hamburg. Herzlich willkommen, Frau Stumpf. Dann freue ich mich sehr, dass Herr Gregor Beck wieder immer noch da ist und dabei ist bei dem Podium. Er ist, wie gesagt, Vorstandsvorsitzender des Fritz-Felsenstein-Hauses für Körperbehinderte e.V. in Augsburg. Herzlich willkommen. Und dann noch ein sehr herzlich willkommen an Dr. Marie Illitsch, die den Einführungsvortrag gehalten hat und selbst psychologische Psychotherapeutin am Krankenhaus Mara GmbH an der Universitätsklinik für inklusive Medizin in Bielefeld ist. Herzlich willkommen, Frau Dr. Illitsch. Und ich freue mich sehr, dass wir ein Oberthema haben für diese Podiumsdiskussion, und zwar ethisch-juristische Rahmenbedingungen für Sexualität in Einrichtungen. Ganz kurz ein paar einführende Worte meinerseits, bevor wir in die Diskussion starten. Im Hinblick auf die Sexualität bei Menschen mit komplexer Behinderung befinden wir uns oft in einem sogenannten Trilemma. Zum einen, dass Menschen das Recht darauf haben, selbstbestimmt ihre Sexualität auszuleben. Andererseits diese auch selbst vor sexualisierter Gewalt geschützt werden müssen. Und zum Dritten, dass auch andere Personen, dritte Personen vor sexualisierter Gewalt durch genau diese Menschen wiederum geschützt werden müssen. Ich denke, das sind alles Aspekte, die heute in den Vorträgen in der einen oder anderen Form aufgekommen sind. Und meine erste Frage oder mein erster Diskussionsimpuls an Sie vier wäre die Frage, wie wird aktuell in Deutschland diesem Trilemma begegnet? Wird gerade allen drei Aspekten gleiche Bedeutung zugeordnet oder gibt es vielleicht Schwerpunkte, auf denen gerade die Betonung liegt in diesem Trilemma? Möchte jemand gleich zu diesem Thema etwas sagen? Herr Beck.
Als ich das Wort Trilemma gehört habe, bin ich eher ein bisschen verunsichert worden dadurch. Oder ich habe ein inneres Fragezeichen bekommen, weil ich weiß gar nicht, ob ich ein Trilemma sehe. Denn das wäre ja so eine Situation, die Gefangenheit zwischen drei negativen Bereichen und Problemen. Und also, ich meine, nur etwas, was gut funktioniert und gelebt wird, ist zu schützen oder muss dann geschützt werden. Und im Moment würde ich sagen, ist noch, oder mag ich mich zum Anwalt machen, dass zu wenig selbstbestimmte Sexualität gelebt wird. Vielleicht so eine Metapher, ja, es wachsen in vielen Bereichen noch sehr zarte Pflanzen von selbstbestimmter Sexualität. Und wenn man dann das mit einem Garten vergleicht, wo ein paar kleine Pflanzen gerade am Wachsen sind, sich schon 2:1 in einem Trilemma damit zu beschäftigen, dass da zu viel Schatten entstehen könnte, da würde ich doch eher der Anwalt der Selbstbestimmung sein.
Frau Illitsch.
Also als ich das gelesen habe, musste ich erstmal googeln, was ein Dilemma ist. Ich habe dann gelesen, das sind Sachen, die sich nicht miteinander vereinbaren lassen. Und ich habe gedacht, nein, im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, dass diese drei Sachen zusammengehören. Also dass Selbstbestimmung, auch Schutz vor Gewalt, also das eine kann ohne das andere nicht funktionieren. Aus meiner Sicht gehören diese drei Sachen zusammen. Und wenn Sexualität, sage ich mal, in einem für die Person guter Umgebung stattfinden kann, wo sie sich selber wohlfühlen, auch bewusst sind über die entsprechenden Rahmenbedingungen und auch die Grenzen, die es beim Ausleben von Sexualität gibt und damit auch, sage ich mal, gut zurechtkommen und da gut reingewachsen sind, gut reingebildet sind, dann ist das ja auch Teil von Prävention von sexueller Gewalt. Also ich denke, dass das überhaupt kein Widerspruch ist, im Gegenteil, sondern dass es zusammengehört. Und Selbstbestimmung bedeutet ja nicht, ich kann alles machen, was ich möchte, sondern Selbstbestimmung heißt ja auch, ich kann eben bestimmen, bin mir auch bewusst über die Rahmenbedingungen, die es gibt, und von daher sehe ich überhaupt keinen Widerspruch, ich finde, das gehört zusammen.
Ich schließe da mal gleich an. Sie haben ja gefragt, wie ist das in Deutschland gesellschaftlich, wie wird das wahrgenommen, dieses, Sie sagen, Trilemma. Ich hatte auch Schwierigkeiten, weil es eben zueinander gehört. Es ist ein Kraftfeld, diese unterschiedlichen Gesichtspunkte zum Thema Selbstbestimmung und das in Bezug auf den eigenen Körper und die Sexualität. Wenn man die Überschrift der Podiumsdiskussion sieht, Sexualität in Einrichtungen, dann muss man ganz klar sagen, das hat die Gesellschaft gar nicht im Blick. Das ist völlig unbekannt. Und wir haben allgemeine Regeln zu der Frage, wie wir mit, also Sie haben das ja vorhin ausgeführt, ordnungsrechtlich, leistungsrechtlich, wie wir mit diesen Fragen umgehen. Und niemand denkt in der Politik oder in der Verwaltung an Einrichtungen und Sexualität. Und wenn ich daran denke, und damit hatte ich dann meine Schwierigkeiten, dann ist das ein sehr einrichtungsbezogener Blick auf diese Fragestellung. Das heißt, das, was auch die eben tollen Beiträge gezeigt haben, wir müssen einen Gamechanger erreichen, und das müssen wir, glaube ich, hier, das muss von uns ausgehen, Ausleben pur muss das ausgehen, in die Gesellschaft hinein zu sagen, das gilt für uns alle. Selbstbestimmte Sexualität, wer von Ihnen hat selbstbestimmte Sexualität? Einige melden sich, aber nicht alle. Und insofern müssen wir doch mal sagen, das ist doch etwas, was Menschen mit und ohne Behinderung erleben und erfahren. Und das in Einrichtungen hineinzutragen, das ist sicherlich noch ein längerer Weg.
Ich habe eben auch gedacht, wir können eigentlich nach Ihrem Statement, hätten wir die Runde schon beenden können. Weil ich finde, Sie haben es wunderbar auf den Punkt gebracht, dass es Teil sexueller Selbstbestimmung ist, auch tatsächlich die Grenzen anderer mit zu beachten und den Schutz vor der eigenen selbstbestimmten Sexualität mitzudenken. Das gehört mit dazu. Wenn wir das ein bisschen weiterführen, und Sie haben auch die gesellschaftliche Debatte, wenn wir die mal wieder ein bisschen runterbrechen auf den Diskurs, den wir so im Feld führen, dann bildet, glaube ich, die Frage das ab, was wir tun, nämlich Sexualität vor allen Dingen unter diesem Gefahrendiskurs uns anzusehen. Und vielleicht nutzen wir die Zeit auch eher, um uns davon wieder so ein bisschen zu verabschieden, das, was das Positive sein kann, an sexueller Selbstbestimmung weiterzudenken. Weil sonst bleiben wir immer da, dass wir es doch deckeln wollen, weil die Gefahr zu groß ist, dass es zu sexueller Gewalt gegen verschiedene Beteiligte kommen könnte.
Ja, vielen Dank für die Klarstellung und für die Einordnung. Und wir wollen auch den positiven Blick auf mehr Selbstbestimmung, auf die Chancen der Förderung der Selbstbestimmung bei der Sexualität behalten. Das ist definitiv auch ein Ziel der Stiftung Leben pur. Weil wir jetzt gerade beim Thema juristische Rahmenbedingungen sind, was sind für Sie die wichtigsten gesetzlichen Rahmenbedingungen, nach denen Sexualität von Menschen mit komplexer Behinderung und in Einrichtungen unterstützt und geschützt werden muss? zuerst gerne an die Juristin.
Auch da gelten die allgemeinen Regeln, muss man sagen. Also wenn man, wir werden das ja morgen früh, wer Lust hat, ein bisschen uns angucken, was sind die Gesetze, die Privatsphäre zum Beispiel in Einrichtungen. Das ist ein ganz allgemeines Gesetz, ausgehend von der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das gilt für uns alle und natürlich dann eben auch in Einrichtungen. Und genauso eben auch die Teilhabemöglichkeiten mit der UN-Behindertenrechtskonvention wird ja einfach nur gesagt, gleichberechtigt teilhaben wie alle anderen auch. Und dazu gehört auch die sexuelle Selbstbestimmung, also Erfahrungen zu machen mit mir selber und dann eben auch mit Grenzen zum Beispiel. Und unsere Aufgabe ist es, diese allgemeinen Gesetze, den Menschen und ihren Rechte, die sie haben, ihnen auch tatsächlich zu ermöglichen. Und die Schwierigkeit ist, dass wir bisher in Einrichtungen eher institutionell, wir haben eben auch Macht, ne? Das sind unsere Häuser und unsere Regeln. Und ich glaube, die entscheidende, die wichtigste Regel ist, wir müssen die Menschen zu Mitbestimmern machen, zu echten, also zu echten Mitwirkenden. Und ich habe jetzt vorhin in meiner Präsentation diesen Begriff, und ich sage jetzt auch einmal, Ableismus tötet. Also wir müssen tatsächlich viel, viel selbstkritischer sein und Menschen mitnehmen und sie ernst nehmen, weil wir vielleicht gar nicht so viel davon verstehen, von ihrem Körper und von ihrer Sexualität, wie sie selber.
Frau Litsch?
Ja, ich musste gerade an einen Menschen denken, den ich kennengelernt habe in einer Werkstatt, wo ich früher gearbeitet habe. Und dieser Mensch hat sich selber als Frau bezeichnet, hatte auch einen weiblichen Vornamen für sich gewählt. Wenn ich über den Menschen nachdenke, kommt für mich automatisch ein männliches Pronomen. Trotzdem habe ich mich immer bemüht, den gewünschten Vornamen zu benutzen. Und ich weiß noch, dass es aber Mitarbeiter gab, die rundheraus gesagt haben, nein, das mache ich nicht. Ich habe den immer Tim genannt, ich nenne den auch weiter Tim. Und das sind natürlich Haltungen, ich fand das damals sehr schwierig, ich habe das auch kritisch hinterfragt, weil ich denke, in dem Fall wäre es ja relativ leicht, würde vielleicht ein bisschen Übung kosten, aber es wäre eigentlich leicht, die Identität zu respektieren. Und eben das eigene Empfinden vielleicht einfach dem unterzuordnen, sozusagen dem Wunsch von der Person.
Dann ergänze ich noch was. Ich würde da gerne auch inklusiv denken und würde sagen, die drei wichtigsten Regelungen sind die ersten drei Artikel des Grundgesetzes, die für alle gelten. Ja. Also die Würde ist unantastbar, da wächst ein Schutz raus. Man darf seine Persönlichkeit selbst entfalten, da wächst die Selbstbestimmung raus und niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden in Artikel 3. Damit haben wir eigentlich alles erschlagen und alles Weitere leitet sich eigentlich daraus ab und das gilt für alle Bürger dieses Landes.
Und konkretisiert vielleicht nochmal durchs Bundesteilhabegesetz, was ja explizit die Personenzentrierung bei allen Hilfeleistungen formuliert. Da sind wir noch nicht, aber die Gesetzesgrundlage ist da eigentlich sehr eindeutig. Und das können wir für das Thema sexuelle Selbstbestimmung natürlich auch denken. Es gab ja eben auch schon mal die Ideen, das auch in der Teilhabeplanung zu verankern. Und das ist tatsächlich auch ein wichtiger Schritt, der nicht ganz einfach ist, weil das bedeutet schon, dass wir in Teilhabeplanungsprozessen auch sehr intime Themen besprechen müssen. Und da müssen wir, glaube ich, gut nochmal über Strukturen nachdenken, ob es eine Art von vorbereitenden Gesprächen mit engsten Vertrauten geben kann und dann im wirklich offiziellen Teilhabegespräch man eher über Codes nochmal die Bedarfe abfragt. Aber das ist natürlich ein Einfallstor, um da auch eine wirklich verlässliche auch Finanzierung von Teilhabeleistungen im Kontext von Sexualität zu gewährleisten.
So ist es. Und früher gab es das nicht. Ja, da haben wir so ein Dreieck gehabt mit Leistungsvereinbarungen von Anbietern. Ja, das ist eine Wahnsinnschance, die wir nützen müssen.
Vielen Dank. Und entsprechend die Anschlussfrage, welche gesetzlichen Grundlagen erlauben oder führen aber auch zur Begrenzung des Auslebens von Sexualität? Wir haben gerade über Förderung der Selbstbestimmung gesprochen. Und gibt es andere, die quasi zu der Begrenzung zu gewissen Grenzen führen?
Haben wir ja eben schon gesagt. Also die Grenzen sind eben schon skizziert worden. Ich würde da auch noch mal sagen, dass wir tatsächlich im Teilhaberecht das Problem haben, dass ja überhaupt Themen zur Personensorge und Gesundheit soll ja nicht ausgeführt worden sind. Das haben wir damals beklagt, als es um das Thema Gesundheit ging. Dadurch ist der ganze Teilhabe- und Gesamtplanungsprozess nicht gewöhnt an höchstpersönliche ethische Fragen, die die Person umfängt, sondern geht's, wollen sie arbeiten oder nicht. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir tatsächlich im Teilhaberecht nicht nur in den Länderregelungen, sondern auch in der Bundesregelung nochmal zumindest die Forderungen stellen müssen, dass der 118 an der Stelle und auch die folgenden Regelungen des SGB IX einfach noch klarer werden, was das bedeutet, die eigene Person zu bestimmen und dann dafür die entsprechenden Leistungen als Assistenz oder in anderer Form zu bekommen.
Ja, dann vielleicht einfach auch nochmal die Ergänzung, so viel begrenzende Gesetze, außer jetzt den von mir speziell genannten, sehe ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, dass unsere Gesetze da sehr gut sind, aber es ist offensichtlich sehr schwer bei uns. Oder du brauchst mal wieder einen Anwalt und einen Richter, um das, was dir gesetzlich zusteht, auch zu kriegen. Ich glaube, das ist mehr das deutsche Thema.
Vielleicht darf ich einfach nur sagen, wir hatten kurz vorher uns ausgetauscht und ich bin völlig geschockt von seinen Schwierigkeiten mit den Sperrbezirken. Bei uns gibt es in Hamburg genau 2, in St. Georg und in St. Pauli. Und was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß. Also die Leute gehen irgendwo hin und machen ihre Geschäfte im Wohngebiet. Also da gibt es kein Problem in Hamburg. Das war mir neu. Und ich hoffe, das färbt nicht ab und sie kommen weiter mit ihrem Kampf. Sehr gut.
Ja, vielen Dank für diese Klarstellung, dass es nicht unbedingt an gesetzlichen Rahmenbedingungen mangelt oder diese sehr begrenzend sind, sondern die Ausführung doch komplizierter ist in der Realität, als es da steht. Wahrscheinlich gilt das für jedes Gesetz. Genau, aber in diesem Kontext noch mehr. Lassen Sie uns kurz als nächstes über das Thema Ethik und ethische Leitlinien sprechen. Wenn sich eine Einrichtung zum Ziel vornimmt, ein sexualpädagogisches Konzept oder ein Schutzkonzept im Hinblick auf Sexualität zu erstellen. An welchen ethisch-moralischen Leitlinien kann sie sich dann zusammen mit ihren MitarbeiterInnen orientieren aus ihrer Sicht?
Also das ist ja vorhin alles schon sehr gut gesagt worden. Ich glaube, das wird ein ganz tolles Buch, das dieser Tagung folgt, weil da eben genau diese Themen der Partizipation, also dieses Prozesshafte einer solchen Schutzkonzeptentwicklung und dass es eben dort passieren muss, wo die Einrichtung selber sich findet, also Mitarbeitende zu beteiligen, sodass wirkliche Selbsterkenntnisse auch stattfinden. Wie ist unsere Architektur? Wie sind unsere Abläufe? Was für ein Verfahren brauchen wir? Und ich sag's nochmal, Menschen mit Behinderung selbst als KlientInnen, aber eben auch als BeraterInnen von außen. Also jetzt zum Beispiel durch die Peer-Beratung, die EuTBs oder was man sonst so in der Region hat, an auch Selbstvertretungen mit einbeziehen. Und dadurch, und das ist mir nochmal sehr, sehr wichtig, auch in dem Gewaltschutzkonzept, Dritte müssen, also machen Sie die Türen immer auf, ne? Sie machen das ja, aber wer hier ist, macht das ja. Aber wir müssen da nochmal sehr darauf achten. Ich bin immer wieder auch in Veranstaltungen gewesen, wo ich gemerkt, ja, wir haben eine Ethikkommission. Ich sage, wer sitzt denn in der Ethikkommission? Ja, das sind die bei uns sozusagen, dann kommt der Arzt und der ist auch angestellt bei der Einrichtung. Und das geht halt nicht. Es müssen Leute von außen kommen. Und von außen, dazu gehören eben auch die rechtlichen BetreuerInnen, das sind häufig Angehörige, aber die kann man eben auch, das Gesetz will das, das will diesen Konflikt, es will diesen Streit, daraus erwächst dann ein gutes Wirken.
Ja, ich denke, was noch wichtig ist, wenn man sich mit Sexualität in einer Einrichtung beschäftigt, ist tatsächlich über diese Machtverhältnisse auch nachzudenken. Also das heißt, sich klar darüber zu werden, ich als Mitarbeiter, vielleicht auch als Bezugsmitarbeiterin, mit dem, was ich sage, habe ich eine Menge Definitionsmacht. Zum einen das zu reflektieren und sich darüber bewusst zu sein, aber auch den Mitarbeitenden ganz klar zu sagen, das ist die Haltung der Einrichtung und das erwarten wir, dass du vielleicht auch umsetzt, aber gleichzeitig kannst du privat ja doch auch eine andere Meinung haben. So, also meine persönliche Meinung zum Thema Prostitution weicht, glaube ich, sehr von ihrer ab. Das heißt aber nicht, dass das jetzt in meinem Umgang mit meinen Patienten oder Patientinnen eine Rolle spielen muss. Also ich glaube, es geht einfach darum, so Haltung auch zu reflektieren und zu überlegen, welche ist vielleicht auch einfach privat und darf privat bleiben und darf ich auch so haben, aber trage ich eben vielleicht nicht nach außen.
Und vielleicht zum Thema Ethik und Moral. Es gibt natürlich keine eigene Sexualmoral oder Sexualethik für bestimmte Personenkreise. Also das müssen wir uns, glaube ich, auch mal wieder bewusst machen. Da gelten die ganz normalen sexualethischen Prinzipien, die wir vielleicht haben, wobei ich jetzt zu benennen würde, mir wirklich schwerfallen, in einer pluralen Gesellschaft, in der Sexualität ja auf verschiedenen Ebenen sehr individuell einfach auch gelebt werden kann. Und wenn das vielleicht aber schon ein Kriterium ist für ein gutes sexualpädagogisches Konzept, dann ist ja schon viel gewonnen. Also das vielleicht zum einen nochmal. Und wenn wir da auch über so eine Konzeptionsebene nachdenken, ist ja das große Ziel, dass damit eine Einrichtung quasi eine Kultur vorgibt, bei der die einzelnen Menschen, die dort leben, nicht mehr abhängig sind von eben den persönlichen Haltungen, Einstellungen einzelner Fachkräfte. Das ist ja das Ziel. Das ist so das Dach, auf das sich alle beziehen können. Zum einen gibt es den Mitarbeitern auch Sicherheit. Selbst wenn sie inhaltlich anderer Meinung sind, wissen sie, wenn ich danach agiere, bin ich auf solider Basis und da kann mir keiner sagen, du machst da was falsch. Falschinterpretationen auch der Gesetzeslage beruhen ja auf Unkenntnis und auf Unsicherheit, gar nicht aufgrund von schlechter Motivation der Kolleginnen, die dort arbeiten, sondern ganz häufig sind sie unsicher, was der richtige Weg ist. Und da kann natürlich ein sexualpädagogisches Konzept viel Sicherheit bringen. Und das ist, finde ich, das größte Ziel. Aber es muss gut reflektiert sein. Es muss partizipativ entwickelt sein. Also da können wir gute Kriterien, glaube ich, anlegen. Und wie bei allen Konzepten heißt es, es muss immer wieder mit Leben gefüllt sein. Das heißt, es braucht immer wieder einen Platz in der Einrichtung, wo über das Konzept als Ganzes oder über Teile davon auch diskutiert werden kann und wo es auch weiterentwickelt werden kann. Das ist auch nochmal wichtig. Also es ist ja nie in Stein gemeißelt, so ein Konzept.
Vielen Dank. Ich fand das jetzt eine gute Zusammenfassung von den Aspekten, die gerade genannt wurden. Partizipation, Reflexion der Macht, Unabhängigkeit von persönlichen Haltungen und das Konzept dann auch zum Leben zu erwecken und keine ethisch-moralischen Vorstellungen aufzwingen, die man spätestens erwachsenen Menschen mit Behinderung sowieso nicht aufdrücken darf und deren Sexualität nicht reglementieren kann. Das finde ich ein sehr wichtiges Fazit. Lassen Sie uns zur letzten Frage kommen, die ich noch habe, weil ich möchte auch dem Publikum gerne die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, beziehungsweise einfach Ihre Anmerkungen zu machen. Und wenn Sie mögen, liebe Gäste hier, auch aneinander Fragen zu stellen, die Sie gerade in dem Moment interessieren und wo Sie da vielleicht eine interessante Antwort sich erhoffen. Und zwar im Hinblick auf die Zukunft. Welche Haltungsänderungen und welche auch gesetzlichen Änderungen, obwohl wir gerade gesagt haben, sieht nicht so schlecht aus, abgesehen von dem Thema von Herrn Beck, halten Sie essentiell für die Zukunft, um diesen nicht Trilemma, sondern diesen drei Aspekten, die manchmal irgendwie auch gegeneinander ausgespielt werden könnten, auch zu begegnen?
Ich glaube, ich habe es eben schon mal gesagt. Sexuelle Bildung ist die beste Prävention. Und zwar auf allen Ebenen. Sowohl bei den Menschen, die in Einrichtungen leben, als auch bei denen, die dort arbeiten. Bildung, Wissen und Zutrauen, das wären für mich jetzt so die nächsten Handlungsschritte, die was mit Haltung zu tun haben, aber natürlich auch mit Wissen. Von daher werden wir ohne sexuelle Bildung auf allen Ebenen nicht weiterkommen. Und da merke ich aber auch in all den, ich weiß nicht, die meisten von denen, die heute sitzen, sind ja auch Fachkräfte und haben irgendwas gelernt oder studiert. Die Frage, inwiefern dort das Thema Sexualität und Behinderung thematisiert wurde in ihren Ausbildungsgängen, müssten wir, glaube ich, an vielen Stellen mit einem ganz kleinen Prozentsatz beantworten. Das heißt, da sind wir auch gefragt, sowas in die Ausbildungsstrukturen zu bringen, damit es schon früh anfängt, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen und damit die Kolleginnen, die dann in die Praxis gehen, auch Handwerkszeug haben und daraus eine Haltung entwickeln können, die dann auch Sexualität ja ermöglicht.
Dass Sie als Wissenschaftsvertreter und als damit im weitesten Sinne Bildungsvertreter sagen, die Bildung ist ganz vorne, das kann ich gut nachvollziehen. Aus juristischer Sicht muss ich sagen, wir haben wirklich viel gekämpft für sehr, sehr gute Gesetze. Sie haben das gesagt. Wir haben den Rahmen. Wir haben das Problem, dass wir die Umsetzung machen müssen in einer Zeit des demografischen Wandels, des Fachkräftemangels. Wir sind nur noch einfach besetzt in ganz vielen Situationen. Das heißt, die Menschen sind alleine. Also man hat gar nicht die Kontrolle durch Kollegen in ganz vielen Situationen. Und das macht mir große Sorgen. Insofern, ich bin sehr stark bei dem Thema Umsetzung, also das Thema, wie wir diese Gewaltschutzkonzepte umsetzen und dann miteinander in Diskussion geraten. Oder wir haben eben gesagt, das, was wir aus dem Norden kennen, PETZE e.V., so ähnlich das Konzept in der Schweiz, also dieses Best Practice miteinander in Kontakt bringen, das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt jetzt.
Ja, und ich hätte eigentlich gern da einen Punkt von Ihnen, Herr Jenissen, genannt, der mir immer noch nachgeht, also so dieses Thema aus dem Kleinhalten und Vertuschen entsteht die Schutzgefahr. Die Praxis und die konzeptionelle Realisierung und das Leben erzeugt auch den Schutz. Also es sollten alle die Menschen mit Behinderung begleiten und die Menschen mit Behinderung selbst versuchen, dass jeder versuchen kann, seine Wünsche zu leben und rumzuforschen. Und wenn alle gut und professionell und offen damit umgehen, kommt eigentlich die größte Stabilität daraus.
Ja, ich würde gerne nochmal an das anknüpfen, was Sie in Ihrem Ausgangsvortrag gesagt haben, nämlich dass Sexualität im Zusammenhang mit Behinderung häufig sehr auf diesem Opfergedanken sozusagen fußt. Sie haben auch wirklich alarmierende Zahlen genannt, wie viel vor allen Dingen Frauen, aber das betrifft natürlich selbstverständlich auch Männer, Opfer von sexueller Gewalt werden. Und darüber vergisst man manchmal, dass aber natürlich auch Menschen, die sowas mal erlebt haben, danach durchaus auch wieder für sich positive und bereichernde Sexualität erleben können. Also damit muss es ja nicht zu Ende sein, wenn es da geeignete Unterstützung gibt, auch Sachen zu verarbeiten und zu bewältigen. Dann muss es nach sowas ja nicht zu Ende sein, sondern auch dann ist natürlich Sexualität potenziell noch was, was ja einfach schön und positiv erlebt werden kann. Dass man nicht die Menschen sozusagen, weil sie einmal sowas erlebt haben, für immer in dieser Opferrolle und die haben jetzt auf keinen Fall mehr Interesse an Sexualität irgendwie wahrnimmt. Das ist ja nicht so.
Das heißt, Sie würden sich auf das Zutrauen aussprechen, dass Personen, die auch Gewalt erfahren haben oder ein Trauma erlebt haben, dass diese auch wieder Vertrauen bekommen können und auch trotzdem jetzt nicht nie wieder mit dem Thema zu tun bekommen sollten, sondern definitiv auch wieder einen positiven Umgang damit erfahren können in Zukunft.
Genau, also ich habe das erlebt, dass das so sein kann. Man kann das natürlich nicht voraussetzen. Auch das ist ja wieder abhängig vom individuellen Wunsch. Und den sollte man sozusagen nicht vorwegnehmen, nur weil jemand mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Sollte man nicht denken, jetzt ist der Wunsch nie mehr da.
Vielen Dank. Herr Beck, wollten Sie da noch was hinzufügen?
Ja, da fällt mir einfach auch ein, dass ein Abenteuer immer Misserfolge und Enttäuschungen beinhalten kann. Ja, ich rede jetzt nicht von Traumata, ja, aber haben wir nicht alle schon Misserfolge und Enttäuschungen im Bereich der Sexualität erlebt? Und auch das ist Qualität. Ja. Das Leben jedes Menschen kann nicht theoretisch so gestaltet werden, dass immer nur versucht wird, dass er was Gutes erlebt. Und wenn er mal was Schlechtes erlebt, ist alles schlecht, ja, sondern aus Misserfolgen kann ich auch schöne Seiten erst wertschätzen lernen. Ja, jetzt wird es philosophisch. Ja. Ohne Misserfolg gibt es eigentlich gar keinen Erfolg.
Vielen Dank, Herr Beck. Das passt gut als Zusammenfassung. Jetzt würde ich gerne in die Runde ins Publikum fragen. Haben Sie zu dem Thema eine Anmerkung? Ja, da sehe ich schon eine erste Hand.
Also meiner Wahrnehmung nach zeichnet sich das Menschen mit komplexer Behinderung das Leben aus, dass sie sehr abhängig sind von anderen in allen Lebensäußerungen, vom Aufstehen morgen bis wann gehe ich schlafen. Und dass sie oft in ihrer Kommunikation ja eingeschränkt sind. Das heißt, ihre Äußerungen müssen gedeutet werden. Und gerade, was Herr Beck auch gerade ansprach, im Bereich der Sexualität ist man besonders verletzlich. Wenn ich was zu essen gebe, was der andere nicht mag, spuckt er aus, okay, essen wir was anderes. Aber bei Sexualität berührt das auch gleich immer sehr die Persönlichkeit. Und das finde ich sehr heikel. Ich hoffe, dass ich morgen noch was bei diesen verschiedenen Workshops und Vorträgen was dazu lerne. Aber das ist für mich auch die ethische Grundfrage. Und ich persönlich finde mich schon super übergriffig, weil ich als Mutter auf dieser Tagung bin. Denn ich hätte nicht gewollt, dass meine Mutter sich mit meiner Sexualität beschäftigt.
Möchten Sie dazu Bezug nehmen?
Von Mutter zu Mutter. Genau, also da stimme ich Ihnen total zu. Und so ein bisschen finde ich es halt auch enorm abstrakt. Aber das ist ja der Grund, warum wir Leben pur so toll finden und diese Tagung so toll finden. Weil wir eben ganz abstrakte Dinge diskutieren und wissen, dass es runtergebrochen auf die Lebenssituation von Menschen mit komplexen Behinderungen einfach wirklich immer noch mal ganz anders aussieht. Das ist ja das Bereichernde hier unseres Zusammenseins. Bei diesem Thema denke ich immer an den Film Ziemlich beste Freunde und wie der Mann dann seine Ohren erotisiert oder die Ohren dann erotisch sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Clou, den ich auch zum Beispiel bei meinem Sohn erlebe. Also erstens geht mich das alles sowieso gar nichts an. Er hat ja jetzt eine Freundin und das läuft auch wirklich toll. Das kann ich mal beim Bier erzählen. So, Freundin sagt, mein Freund wohnt mit 24-Stunden-Assistenz. Haha, nicht? Wer ist die 24-Stunden-Assistenz? Der Punkt ist, Sexualität hat eine ganz hohe Kraft, auch sublimiert zu werden. Das rein raus, wie neulich mal ein Mädchen sagte, das finde sie doof. Also es gibt im Grunde ganz vieles andere, was sexualisiert sein kann. Es ist ganz individuell, was wir daraus machen. Und da ist das Spektrum natürlich jetzt bei Menschen, die wir begleiten, riesig. Und da könnten wir jetzt wirklich nochmal sozusagen, wir können eine Sexualrevolution herstellen, weil wir eben ganz andere Bilder erstellen können. Und dann sind wir beide nicht dabei als Mütter, zumindest nicht in diesem individuellen Bereich.
Da ist noch eine weitere Anmerkung oder Frage.
Also ich bin auch Frauenbeauftragte von der Werkstatt, von der Pfennigparade und ich durfte das Thema mal im Frauencafé aufgreifen, weil also im Werkstattbereich müssen wir eher diesen Schutzkonzept, dass eben nichts mit Sexualität im Arbeitskonzept passiert. Aber ich habe das mal als Frauenbeauftragte mit meiner Kollegin aufgreifen dürfen und da waren die Klientinnen ganz glücklich und froh, dass ich das Thema mal ansprechen durfte. Und ich bin jetzt auch die Peer-Beraterin und mittlerweile kommen die Frauen dann halt in die Peer-Beratung und fragen mich dann ganz persönliche Dinge und da kann ich das dann nochmal anders begründen und da darf ich das auch, weil ich in einer anderen Position mich befinde. Und ich mache gerade die Erfahrung, dass da sehr viel Vertrauen einfach auch an mich getragen wird und das immer ein größeres Thema werden wird in der Zukunft.
Vielen Dank. Möchten Sie dazu was loswerden?
Amen.
Amen, habe ich gehört von Frau Illich. Word von Herrn Beck. Ja, noch eine weitere Meldung.
Ja, Karin Baumgärtner, ich bin aus Würzburg und wir haben schon lange Sexualbegleiterinnen in unseren Wohnheimen und tatsächlich interessieren sich dafür die Männer. Und wir haben bisher keinen männlichen Sexualbegleiter jemals gefunden, der zu den Frauen geht. Und tatsächlich bin ich als Verantwortliche schon immer froh darüber, weil es tatsächlich für mich so eine Grenzsituation ist, wo ich gar nicht weiß, wie würden wir das rechtlich machen. Und bei den sehr komplex behinderten Frauen, wie ist das wirklich an dieser Stelle, wo, was Sie vorhin gesagt haben, ja zu jedem Moment eigentlich wieder ein Ja erforderlich ist, was passiert und was nicht passiert. Und da würde mich meine Meinung dazu interessieren.
Darf ich mal zurückfragen, wo ist für Sie der Unterschied der Sexualbegleitung für Männer oder für Frauen in der Einrichtung? Jetzt mal, ich sag mal, ähnlicher komplexer Behinderung, ne? Davon gehe ich jetzt mal aus.
Ja, es ist ähnlich komplex von der Behinderung und trotzdem ist für mich das Gefühl, dass die Frauen die noch schutzbedürftigeren Personen sind an der Stelle, wo sexuelle Handlungen passieren, dieses immer wieder sensible Schauen, soll das weitergehen? Es fällt, glaube ich, so ein bisschen in die MeToo-Bewegung, die ja auch eigentlich aus der männlichen Seite des Täters und des weiblichen Opfergedankens hergeht. Und ich schließe nicht aus, dass es meine moralische Wertewelt ist, die tatsächlich an der Stelle einen Unterschied macht. Vielleicht, dass 80% der übergriffigen Menschen halt männlich sind oder ich weiß nicht wie viel Prozent. Und an der Stelle finde ich so eine sensible Geschichte, dass ich mir denke, als müsste ich die Frau noch mehr schützen, sage ich jetzt mal, als die Männer an der Stelle.
Also ich würde gerne erstmal die Frage stellen, woher kommt diese Heterosexualitätsannahme? Also woher kommt die Annahme, dass die Frauen nicht auch von der Arbeit mit einer Sexualbegleiterin profitieren könnten? Zum Beispiel, wenn es darum gehen würde, Vibratoren oder dergleichen auszuprobieren, das könnten sie ja auch gut mit einer Frau zusammen ausprobieren. Das könnte dann selbstbestimmt gegebenenfalls ja auch an- und abgeschaltet werden und so ja auch die Möglichkeit für Sexualität erstmal geben. Also dafür muss man ja nicht unbedingt ein männliches Gegenüber haben, wenn es erstmal um das Rausfinden, was gefällt mir, was macht mir Freude geht.
Also grundsätzlich dürfte ja aber so ein Sexualbegleiter nichts tun, was nicht von der Person selbst ausgeht und angefragt wird. Und das ist, wenn wir jetzt, vielen Dank für die Frage, weil jetzt kommen wir tatsächlich ganz am Ende zu Ihrem Titel, zu juristische und ethische Rahmenbedingungen. Weil das ist jetzt, sind wir in einem Bereich, wie würde man Sexualbegleitung so monitoren, dass es das garantiert für diese Menschen, die eben nicht einfach hinterher einen Beschwerdezettel einreichen können oder sagen, das war eine schlechte Leistung. Aber da sind wir selber auf der Suche jetzt noch in der Entwicklung.
Und mir fällt eigentlich dazu ein, dass ich das so im Jahr 2024 für mich sehr wackeliges Terrain finde, Frauen andere Regeln geben zu wollen als Männern. Ich finde es wackelig und also wir gehen in dem, wie wir konzeptionell hier sprechen, davon aus, dass es korrekte Leistungen sind, die gemacht werden und quasi selbstverständlich genau so, wie es nötig ist, Standards enthalten oder kontrolliert werden. Wenn wir davon nicht ausgehen, ist natürlich schwierig, aber also, ich würde davon ausgehen und dann sagen, wackeliges Terrain.
Ich will das jetzt gar nicht lang machen, entschuldigen Sie, aber ich habe dann, Sie kennen eine ganz tolle Sexualbegleiterin, ich habe die Internetseite gesehen, die Dame, die bei uns in Hamburg zum Beispiel so in die Einrichtung geht, die hat überhaupt eine völlig intransparente Preiskalkulation. Man weiß nichts und auf ihrer Internetseite findet man dazu nichts. Schon da geht's los. Schon bei den reinen Verträgen. Und wie ist es dann erst am Menschen? Das wissen wir ja alles gar nicht. Wir müssen dazu, Sie haben ja gesagt, ein Netzwerk, eine Transparenz herstellen über die ethischen und auch rechtlichen Fragestellungen.
Und Standards, die gelten. Und das erzeugt Schutz.
Das war eigentlich keine Frage, sondern eine Anmerkung. Ich glaube, wenn wir immer noch davon ausgehen, dass männliche Sexualität die aggressive, aktive ist und weibliche Sexualität die passive und die Frau immer die schutzbedürftige, dann verbauen wir uns zum einen wirklich Chancen hinzusehen, wenn etwas passiert in Sachen Übergriffen. Wenn wir immer von männlichen Tätern und weiblichen Opfern ausgehen, dann verlieren wir nämlich Opfer aus dem Blick mögliche und umgekehrt verwehren wir damit ja auch einer Geschlechtergruppe ihre Sexualität eben frei und selbstbestimmt auszulegen, wenn wir da schon wieder gesellschaftliche Normen so drüber legen. In diese Falle, glaube ich, dürfen wir nicht tappen, Männer zu Tätern und Frauen zu Opfern zu machen in unserem Blick auf Sexualität bei Menschen mit komplexer Behinderung.
Und wir haben ja eben schon mal einen anderen Film zitiert. Es gibt einen total guten, auch sehr lustigen französischen Film, bei dem eine Einrichtung sich mit großen Bauchschmerzen irgendwann dazu entscheidet, weibliche Sexualbegleiterin zu engagieren. Und irgendwann meldet sich eine Frau, die in dieser Wohngruppe lebt und sagt, warum eigentlich wieder nur für die Männer? Ich will auch. So, und dann geht's los. Und dann wird immer überlegt, wie können wir der Frau an der Stelle auch was Gutes tun? So, und ich glaube, das knüpft an das an, was Sie sagen. Vielleicht müssen wir an der Stelle doch nochmal sehr stark unsere Vorstellung von männlicher und weiblicher Sexualität hinterfragen und uns über diesen Reflexionsprozess auch eine Offenheit gönnen für andere Formen der Sexualbegleitung.
Wir haben gehört, dass das Thema selbstbestimmte Sexualität und Schutz vor sexueller Gewalt für Menschen mit komplexer Behinderung im stationären Wohnkontext immer mehr Bedeutung einnimmt und auch von der Gesellschaft und der Politik zunehmend in den Blick genommen werden muss. Wichtige gesetzliche Grundlagen zum Schutz vor Gewalt sowie zur Ermöglichung von selbstbestimmter Sexualität existieren bereits. Nur in der praktischen Umsetzung von pädagogischen Konzepten müssen noch einige Herausforderungen bewältigt werden.
Es gilt, qualitative Standards dafür zu schaffen und die Bedürfnisse von Menschen mit komplexer Behinderung stets zu achten und sie aktiv mit einzubeziehen. Nur so kann es gelingen, Freiräume zum Ausleben ihrer Sexualität zu schaffen.